Nun lassen Sie mich noch in aller Kürze wenigstens drei Punkte kurz berühren, in denen nun im Einzelnen seine Ideen heute in der heutigen geistigen Situation befruchtend wirken können. Das erste ist sein Verständnis des Menschen. Die Frage, warum gibt es überhaupt Menschen? Warum hat Gott diese Kreatur erschaffen und ins Leben gerufen? Die hat bei den frommen Denkern der christlichen Religion eine verschiedene Beantwortung erfahren. Bei Augustin, der für das ganze mittelalterliche und scholastische Theologie maßgeblich geworden ist, ist die Erschaffung des Menschen ein Akt der Selbstliebe Gottes. Gott erschafft die Welt und in dieser Welt den Menschen zur Verherrlichung seiner selbst mit dem Ziel, ein Gottesreich aufzurichten, in dem die Seligen in freier Hingabe die Herrlichkeit ihres Schöpfers rühmen und seiner Ehre dienen können. Die Liebe des Menschen zu Gott ist also letzthin ein Echo der Selbstliebe Gottes. Ganz anders haben nun die großen Mystiker gedacht, etwa Meister Eckhart, Tauler bis hin zu Angelus Silesius. Es gehört zu den stärksten Erfahrungen im Bereich der Begegnung dieser Mystiker mit Gott, dass der Fromme an sich verspürt, wie Gott selber um ihn, den Menschen, wirbt und ringt, wie es Gott nach der Liebe des Menschen verlangt, wie also Gott und Mensch wesentlich in ihrer Liebe aufeinander angelegt sind. Beide brauchen einander zu ihrer Erfüllung. Und von hier aus verstehen wir das ungemein paradoxe, ja anstößig klingende Wort von Angelus Silesius: Gott kann ohne mich nicht einen Nu auch leben, werd ich zu nicht, er müsst vor Not den Geist aufgeben. Den Schlüssel zum Verständnis dieses Gedankens finden wir in der Auslegung des Wortes der Schöpfungsgeschichte: Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das bedeutet für den Mystiker mehr als für Augustin. Der Mensch ist das Bild, in dem Gott selbst die Unfasslichkeit und Übermächtigkeit und Verborgenheit seines Wesens in eine bestimmte Gestalt fasst, das Bild, in dem er sich als Person abbildet. Gott schafft den Menschen nach seinem Bild als Person, um sich sozusagen nach seiner personhaften Seite in ihm verwirklichen zu können. Seine Liebe ist nicht Selbstliebe, sondern ihrem Wesen nach Liebe zum Andern, die sich in der freien Gegenliebe des Andern erfüllen will und insofern diesen Andern braucht. Liebe ist nicht für sich selber sein, sondern für den Andern sein. Dieser Gedanke findet nun bei Swedenborg eine weitere Entfaltung, und zwar offenbar unter dem unmittelbaren Eindruck seiner Christusvision. Für ihn ist das Menschliche, diese personhaften Züge, die ihm in der Christusgestalt entgegentraten, im Wesen Gottes selbst begründet. Das Menschliche, das heißt das personhafte Leben, ist Gott seinem Wesen und seiner Natur nach nichts Fremdes, sondern gehört zu ihm. Gott ist auf den Menschen hin angelegt, und zwar so, dass das Menschliche selber von Anfang an zu seinem Wesen gehört. Der Herr, der Sohn, ist Gott in seinem Menschlichen. An sich selber ist Gott ein verzehrendes Feuer und ein blendendes Licht. Aber der unerschöpfliche Überschwang seines Wesens fängt sich in der Gestalt des Sohnes, wird personhaftes Wollen, Lieben, Wirken und Erkennen in seinem Menschlichen. Von hier aus geht Swedenborg noch einen Schritt weiter, einen kühnen Schritt. Da Gott selbst seinem Wesen nach Mensch ist, so ist das Menschliche in ihm zugleich das Urbild des Lebens aller geschaffenen Geistwesen. Nicht nur Urbild der Menschen dieser Erde, sondern der Geistwesen überhaupt, auch der Engel. Aufgrund der Tatsache, sagt Swedenborg, dass Gott Mensch ist, sind alle Engel und alle Geister Menschen in vollkommener Gestalt. Das heißt also, das Reich des Himmels, der Geisterwelt und der Menschenwelt, diese drei Reiche sind zusammengehalten durch die Offenbarung Gottes als Mensch. Die Gottesbildlichkeit des Menschen gilt aber nicht nur für seine geistige Seite, sondern sie reicht hinein bis in die letzten und anscheinend geringsten Gestaltungen und leibhaften Formen seiner Menschlichkeit hinein. Diese Idee von dieser urbildlichen Bedeutung des Menschlichen für den Aufbau der gesamten geistigen Welt führt Swedenborg zu einer Darstellung, die auf den ersten Blick sehr merkwürdig erscheint. Nicht nur jedes Einzelne unter den Geistwesen, auch die Engel, trägt als Person Menschenzüge und Menschengestalt, sondern die Geistwesen selbst gruppieren und organisieren sich untereinander zu Gemeinschaften, die ihrer Form nach Menschengestalt tragen. Ja, die einzelnen Engelsgemeinschaften in Menschengestalt schließen sich ihrerseits wieder zu dem großen Menschen, dem Homo Maximus, zusammen, der den gesamten Himmel ausmacht. Das Menschliche in Gott ist also nicht nur Urbild der einzelnen Geistperson, sondern zugleich die Urform der Gemeinschaft aller einzelnen Geistpersönlichkeiten. Also, wir sehen hier, das Menschliche ist nicht ein beliebiger und zufälliger Ausschnitt aus den mannigfaltigen Gestalten des Universums, nicht eine beliebige Form des Lebens unter zahllosen anderen, sondern die Urform des göttlichen Lebens selbst und trägt in sich selber göttliche Züge, das Bild der personhaften Geistnatur Gottes. Von hier aus können wir noch einen ganz kurzen Blick auf die Folge werfen, die dieses Menschenbild für das Verständnis des Universums hat. Wir sind immer noch nicht fertig geworden mit der Tatsache, dass im Grunde durch die Entdeckung des Kopernikus, durch die Erkenntnis des größeren Universums mit seinen Milliarden Sonnen und Milchstraßen das alte biblische, ptolemäische Menschenbild aus den Angeln gehoben zu sein scheint. Und es ist ganz erstaunlich, dass sich eigentlich seit der Reformation die Kirche kaum bemüht hat, ein neues theologisches Verständnis des Universums und dieses größeren Kosmos zu entwickeln, die in den meisten Fällen bestand die Lösung der Theologie darin, eben in einer gewissen Schizophrenie die Theologie von der Entwicklung der Naturwissenschaft vollkommen loszutrennen und die Naturwissenschaftler mit ihren Entdeckungen und Anschauungen sich selber zu überlassen. Swedenborg ist einer der wenigen gewesen, und zwar einfach aufgrund der Tatsache, dass er selber sich Zeit seines Lebens mit den größten wissenschaftlichen Bemühungen ein Bild des neuen Kosmos erarbeitet hat. Er ist der Erste gewesen, der versucht hat, sein Verständnis von Christus mit dem neuen Weltbild in Verbindung zu bringen. Für ihn ist der Vorrang des Menschlichen ein Grundgesetz, das auch für das durch die neue Kosmologie unendlich vergrößerte Universum gilt. Und er schreibt: Wer glaubt, wie denn jeder glauben muss, dass das Göttliche das Weltall zu keinem anderen Zweck erschaffen hat, als dass ein Menschengeschlecht und aus diesem ein Himmel entstehe, denn das Menschengeschlecht ist die Pflanzschule des Himmels, der muss auch glauben, dass überall Menschen sind, wo immer nur ein Erdball ist. Und hier setzt nun seine eigentümliche Lehre ein, wie er sie in seinem Buch von den Planeten ausgesprochen hat. Er selber berichtet, wie er in seinen Visionen mit Geistern anderer Erden in Verbindung gekommen ist, die ihm über die eigentümliche Struktur menschhaften, personhaften Lebens auf anderen Planeten erzählt haben. Übrigens, fährt er hier fort, habe ich mit Geistern gesprochen, der Mensch könne den Glauben, dass im Weltall mehr als ein Erdkörper sei, schon daraus erfassen, dass ja der Sternenhimmel so unermesslich groß ist und in ihm so unzählig viele Sterne sind, deren jeder an seiner Stelle oder in seiner Welt eine Sonne wie unsere Sonne ist, nur in verschiedener Größe. Wer dies wohl erwägt, der muss daraus schließen, dass dies unermesslich große Ganze notwendig ein Mittel zu dem Endzweck sein muss, der der letzte der Schöpfung ist. Dieser Endzweck ist das himmlische Reich, in dem das Göttliche mit den Engeln und Menschen wohnen kann, denn das sichtbare Weltall oder der Himmel, der von so unzählig vielen Sternen erleuchtet ist, die ebenso viele Sonnen sind, ist nur das Mittel, dass Erdbälle und auf ihnen Menschen existieren, aus denen sich das himmlische Reich bildet. Diese Umstände müssen den vernünftigen Menschen notwendig zu dem Schlusse führen, dass ein so unermessliches Mittel zu einem so großen Endzweck nicht bloß für unser hiesiges Menschengeschlecht auf einem Erdball gemacht sein könne. Was wäre auch das für das Göttliche, welches das Unendliche ist und für welches Tausende, ja Myriaden von Erdbällen, alle voller Bewohner, nur wenig, ja fast nichts bedeutet. Also, wir sehen, Swedenborg hat den Versuch unternommen, das größere Universum, über das uns normalerweise das jähe Entsetzen packt, dieses Universum zu vermenschlichen und uns sinnhaft nahe zu bringen. Die näheren oder ferneren Himmelskörper sind die Stätten einer weiteren Individuation und Perfektion des Menschlichen, und zwar in einem Maß, der das weit über die irdischen Grenzen des Menschlichen hinausführt. Ich kann ja nun nicht darstellen, wie er nun im Einzelnen beschrieben hat, wie diese Individuation des Menschen in verschiedenen ganz anderen Arten der Sprache, in einer physiognomischen Sprache oder in einer Sprache, die gar nicht in Worten besteht, sondern indem man sich gegenseitig Bilder oder Ideen zuflutet, das kann ich hier nicht darstellen. Ich will nur darauf hinweisen, dass Swedenborg einen Weg beschritten hat, der leider von der Theologie nicht fortgesetzt wurde. Und die Tatsache, dass hier keine neue Anschauung geschaffen wurde, hat zu dem Vakuum geführt, in dem nun heute zum Beispiel die ganze Religion der fliegenden Untertassen und der Planetarier auftreten, Dinge, die ja einen Charakter einer regelrechten Erlösungsreligion angenommen haben, wie man in Amerika vielleicht noch deutlicher sieht, als das bei uns der Fall ist. Ich erwähne das nur, um zu zeigen, wie in all diesen Lehrräumen, die mangels einer konkreten theologischen Anschauung vom Kosmos entstehen, dann solche krampfhaften Ersatzvorstellungen einrücken, die sich dann mit allem möglichen Glauben und Aberglauben verknüpfen.